Ich fahre die John Paul Jones. Ich bin zweimal um die Welt gerissen.
Klingt wie so ein Pornostar. Ich hab Schiffe versenken gespielt im Pazifik.
Dann guckt Rihanna an. Das ist eine spanische Torero-Tänzerin.
Ich weiß das, ich weiß.
War sie schon mal in Spanien?
Ja, natürlich. Ja,
natürlich, mein Junge.
Und dann sagen die, Moment mal. Ja, so nicht. Ja?
Die schießen.
Ja, die wollen schießen. Wir haben uns einfach gerade nur freundlich angehupt und jetzt wird hier geballert. So nicht, dann schießen wir mal zurück.
Wir haben den normalen Neuköllner Straßenverkehr.
Es entsteht ein 200 Meilen im Durchmesser, so ein Schutzschild, ne, wo nichts durch kann.
Ja, der Gangenschild.
Die Armee sagt, ha, das wollen wir noch mal sehen. Schickt mal einen Jet dahin, ja, und dann fliegt halt ein Jet direkt drauf und explodiert. Ja. Also, da denkt man auch, was war da der Vater des Gedanken?
Und dann kommt irgendwie der Hawaiianer, der Kräftige, an seinen Sidekick und packt ihn so und sagt, da sind Matrosen im Wasser, du Landratte. dann besinnt er
sich. Wenn ihr vielleicht doch auf Deutsch gucken sollt.
Dann besinnt er sich.
Heute mit euren Podcast-Helden Max, Moritz und Mario.
Also, herzlich willkommen. Ich beug mich hier mal so rüber.
Auf
dem Tisch sitzend, weil wir sitzen jetzt ja alle außer Moritz. Weil Moritz steht unter Spannung heute.
So, ich bin, ja, ich hab ein Karpat-Tunnel-Syndrom.
Moritz
platzt schon wieder eine Ader.
Mir ist schon ein Ei rausgerutscht. Ich hab's aber wieder reingeholt.
Wir erleben heute einen Moment, auf den Moritz gleich, glaube ich, 2 Jahre mindestens gewartet hat.
Wir alle. Warten ist ein zu starkes Wort. Also wir haben halt immer scherzhaft quasi darüber neckisch gesprochen, dass wir diesen Film demnächst mal schauen. Das war so die letzten, ich glaube, 3 Episoden ungefähr der Running Gag.
Den auch tatsächlich noch keiner von uns gesehen hat.
Stimmt. Wer sind wir eigentlich? Achso. Wir sind in unserer Very Special Edition.
M&M.
Der Triple M's.
Moritz.
Was soll denn das jetzt hier? Max, Moritz und Mario sind heute.
Also wir sind auf jeden Fall.
TKKG, die Profis in Spee.
Das Thema ist heute, wie immer in dieser Kombination.
Das hat jetzt bestimmt übersteuert.
Filme mit dem Budget, das etwa dem Bruttoinlandsprodukt eines kleineren Landes entspricht.
Wirklich. Also ich habe das jetzt nochmal gecheckt. Den Film, den wir gleich besprechen werden, der hatte so ein Budget kolportiert 200 bis 220 Millionen.
Ohne die Werbung vermutlich noch. Da kommt ja noch die Werbung drauf.
Das ist ja dann immer, da sagt man immer eigentlich so, man verdoppelt das, glaube ich. Das ist so. Also der wird wahrscheinlich so 300-400 Millionen gekostet haben, alles in allem. Und hat 300 eingespielt. Also genau unser Beuteschema, der ist hart gefloppt. Und leider muss man sagen, weil ich mag ihn eigentlich, Taylor Kitsch heißt der gute Mann, der spielt die Hauptrolle. Und das ist also sein...
Magst du ihn? Kennt man den?
Jetzt nicht mehr, nö.
So.
Also wie heißt er, John Carter und jetzt Battleship oder andersrum.
Deswegen kam der mir mit langen Haaren so bekannt vor.
Der hat in 2 der größten Flops der Filmgeschichte
John
die Hauptrolle
Carter
gespielt.
Müssen wir doch auch nochmal hier gucken. Ja, bei den habe ich nie länger als 20 Minuten ertragen.
Wir machen es einfach so, dass wir jetzt mit Battleship, wir haben übrigens Battleship geschaut, wir haben es geschafft. Wir machen das so, dass wir jetzt einfach wieder dreimal irgendwelche obskuren asiatischen Filme schauen oder so. Oder vielleicht auch mal Death Machine zwischendrin. Was übrigens, obskure asiatische Filme, ich habe wieder ein heißes Eisen für euch. Das können wir nächstes Mal. Das ist so im Ballpark von Seventh Curse. Also der Film war jetzt nicht langweilig. Würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen.
Nö, ich fühlte mich gut unterhalten.
Ja,
stellenweise. Ich musste euch am Ende rühren, endlich mal die Klappe zu halten, weil ich das Finale mit den Rentnern genießen wollte.
Du musstest uns zur Raison bringen.
Ja.
Ganz grob mit so Halbwissen gespickt. Also nach dem Erfolg von Transformers hat sich Hollywood gedacht, ja, damn. Filme über Spielzeuge kommen ja richtig gut an. Was haben wir denn sonst noch so? Ne? Was gibt's denn noch? Können wir irgendwas Cooles verfilmen? Und dann kam irgendwie der ich glaube, das war wieder der Script-Guy, kam zum Producer-Guy und meinte dann, wie wäre es, wenn wir ein Brettspiel verfilmen? Ja, mega. Ja, dann lass uns mal Schiffe versenken verfilmen. So, da geht's das schon los. Also da wurde, glaube ich, jeder hellhörig und dachte so, Hollywood war sehr überzeugt und hat dann, wie gesagt, da 400 Millionen investiert.
Ja, es war so der Anstoß des zunehmenden Ideenverlustes des Hollywood-Mainstream-Kinos. Also alleine diese Welle an merkwürdigen Spiele- oder auch Spielzeugverfilmungen, damit hat es ja quasi fast so ein bisschen angefangen, obwohl das so ein Riesenflop war.
Was war denn da noch außer Transformers?
Naja, es gab G.I. Joe.
Es gab diesen Pac-Man-Film.
Ja, gut, aber das ist dann ja wieder so ein bisschen eher PC-Spiele.
Ne? Doom. Also,
Das zählt. Aber das, wir reden ja jetzt hier von Spielzeugen. Also so, ich würde das ausgehalten.
Gut, aber okay, dann gab es den Barbie-Film.
Das, ja, gut.
Aber trotzdem, es soll doch auch noch einen Tetris-Film geben und sowas.
Also. Ja, aber das geht ja nicht um Klötzchen, die miteinander reden. Ich glaube, da geht es um den Erfinder und das ist so ein Biopic. Ja, ja, also ziemlich
sicher. Ich trau denen da oben alles zu.
Alle paar Jahre.
Da oben.
Naja, ich meine.
Hotel könnten sie mal verfilmen.
Das.
Oder Cluedo.
Na, oder Risiko.
Oder Scrabble.
Oder Vier gewinnt.
Risiko habe ich mir letztes Jahr im Kino angeguckt. Das war.
Napoleon,
genau. Das brauchen sie nicht weiter verfilmen.
Na, Risiko ist ja global, ne? Aber es gibt doch auch hier die Stunde der Patrioten, ist doch auch so mit.
Ja, aber alles, was so 19. Jahrhundert Kriegsführung oder. 18. Das noch
aber zeigt. Aber so Filme gibt es da nicht. So vom Winde verweht oder so? Nee, wie heißt der?
On Topic.
Vom Winde verweht.
On Topic. Nicht, also,
wir sind jetzt bei dem Spiel, wo man als Kinder.
Kippt mit deiner komischen Leiter um, weil ich auf keinem Stuhl sitzen darf.
Wir sind jetzt bei dem Spiel, was wir als Kinder gespielt haben, auf dem Bauch liegend, auf dem Teppich bei Oma. Dann legt man da seine U-Boote und seine Schiffe hin, den einen Flugzeugträger und dann geht's los.
Ja, die Grundprämisse ist jetzt mal kurz zusammengefasst, ist einfach, Aliens landen auf der Erde. Ja, also sie haben den Fallstrick, haben wahrscheinlich gedacht, das können wir nicht zeigen, dass man jetzt irgendwie sagt, was weiß ich, Russen gegen Amerikaner im Mittelmeer oder so. Ne?
Das Licht geht aus.
Genau, das funktioniert wahrscheinlich nicht, sondern wir holen am besten eine universell einsetzbare Bedrohung, nämlich Aliens. Und die Protagonisten sind natürlich die Amis, ist ja logisch.
Naja, aber auch die Japaner.
Gut, es gibt so ein bisschen Joint Venture. Es darf ein Japaner darf mit an Bord sein und ein bisschen Tipps geben. Und
naja, also erstmal Butter bei die Fische. Der Japaner an Bord des amerikanischen Schiffes hat ja die namensgebende Idee. Aufgrund seiner Idee spielen sie Schiffe versenken.
Also erstmal.
Weil die Amis ja, die erste Idee, auf die der Ami-Captain kommt, ist rammen.
Aber erstmal war es ja auch gar nicht, der war ja dann da, weil sein Schiff versenkt wurde.
Eigentlich
ist es ja ein Joint Venture.
Wir greifen vor.
Es ist ein Joint Venture, aber nee, was Mario hier anspricht, ist schon mal relativ wichtig für unsere Diskussion gleich, weil das titelgebende Schiffe versenken findet statt im letzten Drittel des Films. Es beginnt mit nicht der NASA, sondern irgendwie die Telekom hat die gute Idee, wir schießen einen Todesstrahl ins All. Also die Prämisse ist, dass irgendeine Weltraumagency der USA schickt einen Kommunikationsstrahl. Ihr unterbrecht mich, wenn ich Blödsinn.
Also das war die Intention zumindest.
Um Kontakt aufzunehmen mit Außerirdischen.
Der sieht aber aus wie diese komische Sonnenstrahlkanone-Satellitendings aus Die Another Day.
Ja.
Was so ein fokussierter
oder die
Sonnenstrahl.
Die Ionenkanone aus Command & Conquer.
Oder die.
Da haben sich die Macher gedacht, ein Funkstrahl kann man nicht sehen, langweilig. Ja. Wir machen einfach den Todesstern-Laser. Ne? Und dann wird das über mehrere Satelliten irgendwie gebündelt und dann geht da wirklich so ein gleißend heller Strahl ins All, wo man so denkt, ja, Prost, Mahlzeit, die Aliens werden sich freuen, wenn sie von diesem Strahl getroffen werden. Die haben bestimmt Spaß und sind dann gleich bestimmt auf dem Weg zu uns und sagen so, hallo, holla die Waldwerfer.
Könnt ihr mal das Licht ausmachen?
Was soll die Scheiße? Und so passiert es ja dann eigentlich auch. Aber das ist so das Erste, wo man auch gleich sofort denkt.
Möchtest du damit sagen, es kommt, wie es kommen musste?
Also, ja, man wusste ja, wo es hinführt. Aber dass es so eklatant martialisch zugeht mit einer Funkwelle, das hat mich auch überrascht. So, das war's. Das ist die Szene, wo quasi etabliert wird. Es wird irgendwas ins All geschossen und da passieren dann schlimme Dinge. Gibt's dann einen Schnitt zu zwei Brüdern in der Bar und ich habe den Dialog einfach nicht, ich konnte dem nicht folgen, die reden über das Bier trinken. Was passiert da?
Worüber Amerikaner in Bars halt so reden.
Der eine ist Alexander Skarsgård und der andere ist der Protagonist Taylor Kitsch. Ja, reden halt so Bar-Talk und dann spottet Taylor Kitsch das Most American. Die Homecoming Queen spottet er an der Bar, halt so blond, blauäugig, klar.
Die Big Tit nur ohne Zombie und 3D, sondern einfach
naja,
nur.
Das bin ich jetzt
nicht okay. Also was soll denn das? Die hatte riesen Oschen. Weißt du, und jetzt schüttelt Moritz, er wieder, jetzt Moritz, schüttelt er wieder den
Kopf. Während des Films anfängt zu sabbern quasi und jetzt so wieder auf seinem moralisch hohen Ross sich bähnt.
Ja, ihr zieht mich jetzt runter in euren Morast. Das stimmt, der sitzt nicht. Na. Das kann jetzt die Zuschauer nicht sehen, die Zuschauer, vor allem die Zuhörer, aber ich stehe jetzt hier alleine gerade und habe hier die zwei Gorks und Morks.
Bälle in der Hand.
Die haben mich sowieso... Taschenbillard. Das muss ich sowieso ein bisschen spielen zur Beruhigung. Ja, es kommt nennen wir es die weibliche Hauptperson.
Also es kommt der Love Interest der Hauptfigur, der aber auch für den Rest des Films auch nicht so wahnsinnig relevant ist.
Hallo? Ja, die fährt am Ende mit dem Auto die Antenne kaputt.
Und er muss sie ja natürlich erstmal erobern. Und das macht er so ein bisschen so Tom Cruise-Style mit so komischem, unangenehmen Angebagger in der Bar. Aber das eskaliert dann, weil sie einen Chicken Burrito möchte und ihr der Barhecht die keinen machen möchte. Also bricht er in einen Späti ein, heldenhaft, um ihr einen Chicken Burrito zu organisieren.
Er ist so ein bisschen ein Taugenichts. Ne? Der sieht gut aus und kann aber sonst nicht viel. Also dieser Einbruch in den Späti, der geht auch schief.
Er bricht in den Späti ein, holt ihr den Burrito und kann den gerade noch übergeben, während er schon von der Polizei in den Rücken getasert
wird. Ja, die tasern ihn irgendwie in sein Popoloch.
So, cut, er wacht in so einer Eisbadewanne, oder er taucht aus so einer Eisbadewanne auf, wo ihm dann sein Bruder gleich so einen Einlauf gibt. Aber dieser Einlauf, also das Problem, was der Bruder mit dieser Aktion hat, ist nicht, dass der verhaftet wurde, sondern dass die, die er angebaggert hat, die Tochter des Admirals der Navy ist.
Und sein Bruder ist eben...
Wo sich mir die erste Frage gestellt hat, who gives a fuck? Er hat ja der Frau nichts getan. Der hat ja überhaupt nichts gemacht. Der hat ihr einfach, wollte halt so romantisch draufgerisch ihr diesen blöden Burrito holen. Was interessiert es den Admiral? Aber dann ist natürlich die einzig logische Schlussfolgerung, die sein Bruder daraus ziehen kann, ne, du hast kein Geld, du bist ein Loser, du machst nur Scheiße, jetzt ziehen wir hier andere Seiten auf. Du kommst mit mir zur Navy. Und cut. Stimmt.
Das
cut, x Jahre später.
Cut-Titel des Films.
Ja, Cut-Titel des Films. Battleship. Battleship fliegt da in so 3D-wabernden Buchstaben. Sieht schon so scheiße aus.
Und dann kriegen wir erstmal ein paar Glory-Shots von diversen Schiffen.
Erstmal wird dann diese ganze Systematik dieser komischen internationalen Navy da etabliert, die irgendwie Rimpack heißt.
Rimjob?
Also irgendwas, wofür das Rim stand, ich schätze mal, Pack steht für Pacific, aber wofür das Rim steht, habe ich irgendwie nicht verstanden.
M für Manöver, I für International. Royal International Manöver Pacific.
Rolls of the tongue. Ja. Also da sind halt irgendwie mehrere Länder zusammen oder es sind nur die USA und Japan. Irgendwie ist mir das nicht so ganz klar. Ja, es wird erstmal viel rumsalutiert. Es wird ein bisschen erklärt, ey, wir sind hier die Geilen, wir machen alles zusammen. Dann spielen sie natürlich auch Fußball zusammen, worin die Japaner die Amis aber abziehen, weil die Amis halt wirklich, selbst dieser Film sieht ein, dass die Amis nicht Fußball spielen.
Nee, und vor allem, dass die Macher des Films auch Fußball nicht verstanden haben, weil er bei der 90. Minute Timeout ruft und Time. Und so, nee, das ist nicht Football.
Ja, gut, es wird den Gesamtplot jetzt nicht so wichtig.
Das ist tatsächlich wenig genug.
Nein. Es wird nochmal.
Es wird nur eine Rivalität etabliert, die für den Rest des Films eine.
Es spielt noch
nicht wahnsinnig relevante Rolle spielt.
Das ist
zwischen ihm, zwischen der Hauptfigur und dem Captain des einen japanischen Schiffs.
Captain Nagata.
Der ihm bei der letzten Konfrontation vor dem Tor irgendwie in die Fresse kickt.
Von der Struktur des Films her nochmal grob zusammengefasst, also es gab jetzt kurz so Funkwelle im All und dann ganz, ganz viel Blödsinn in der Bar und er fällt in so einem Späti, wo er einbricht, in so Ketchup rein und wird dann in den Arsch getasert. Wo ich mir schon gefragt habe, ist das jetzt der optimale Einstieg in den Film Battleship? Weil der Titel kommt ja dann, Battleship.
Wie heißt der Film?
Battleship. Meint ihr, im Deutschen steht da Schiffe versenken?
Also die Deutschen, wer auch immer die Namen für Filme gibt, sind ja schon
große Virtuosen.
Sind schon große Virtuosen, aber ich lasse anscheinend selbst denen zu uncool.
Schlachtschiff.
Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
Ja. Okay. Baymax 3D, großes Robu Wabohu. Oder auch 96 Hours. Und dann merken wir, shit, im zweiten Film haben sie ja gar nicht 96 Hours. Jetzt nennen wir es 96 Hours / Taken 2. Und dann nur noch Taken 3. Großes Robu Wabohu.
Ich kriege auch warme Gefühle gerade. So,
oder auch der Film Made in Debenham, der auf Deutsch heißt We Want Sex.
Er ist jetzt offensichtlich in der Navy und man weiß jetzt nicht genau, wie er sich da macht. Er hat bisher nur Fußball gespielt und war okay, haben sie verloren. Also er ist jetzt, das ist eigentlich ganz okay, dass sie ihn als er ist jetzt kein so ein Winner-Typ. Die sind ja erstmal unlikable, würde ich sagen. Sondern die sagen jetzt erstmal, gut, der hat Flaws. Er hat allerdings mittlerweile eine feste Beziehung mit der Tochter des Admirals. Und dann wird der nächste dramaturgische Bogen aufgemacht, denn sie wollen heiraten. Und er muss natürlich erst Papa fragen, ob er das darf. Ja, und das ist schwierig, weil Papa ist Liam Neeson. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also da hätte ich auch die Hosen gestrichen voll. So. Und darum geht es dann jetzt in den nächsten Szenen, dass er eigentlich sollte ein gutes Bild abgeben, weil er eben den Admiral, seinen Vorgesetzten, fragen will, ob er die Tochter heran darf. Es gibt eine Parade an Bord eines ausgemusterten Schiffes.
Ja. Der USCSS Missouri.
SSUS.
Missouri. Wir reden jetzt hier wirklich von so einem Bismarck, von so einem richtigen, von so einem,
ja,
und von also, einem titelgebenden Battleship.
Und er ist halt schon so ein bisschen einfach so eine Karikatur.
Ich möchte nur das
von dem Charakter.
Das Audioakustik, ich möchte das Bild nur einfach.
Ja.
Wenn wir jetzt sagen, auf einem Schiff, das kann alles sein. Das kann so eine Jolle sein.
Es
ist auf jeden Fall
großer Paradetag. Es wird wahnsinnig viel Ami-Pathos betrieben. Es wird sehr viel salutiert. Es weht in jedem Shot eine Flagge. Alle haben strahlend weiße Zähne und sehen aus wie aus so einer Schokoriegel-Werbung. Alles ist da, alle sind sie in strahlend weißer Uniform.
Und wer ist noch da?
Und die Veteranen, die Alten im Rollstuhl.
Die damit ihren Katheter
alle
sitzen.
Aufs Deck gekarrt. Und alle überall wird hin und her salutiert.
Ja, merkt euch das, die sind wichtig.
Ja. Die sind wichtig. Vor allem ist da Rihanna.
Ah. Rihanna Unan.
Und Fat Damon.
Rihanna und der Mann von
Kirsten Dunst.
Den ich ja mag, den Schauspieler mag.
Aber auch in erschreckend dünn. So kennt man ihn gar nicht.
Relativ sportlich.
Er sah recht knackig aus.
Ich musste auch...
Wie der Muffin Man, wie er sonst.
Ja, ich musste so ein bisschen auf IMDb stöbern, um mich zu vergewissern, aber er ist es. So. Ja. Und genau, es gibt eben diese Zeremonie an Bord dieses ausgemusterten Schiffes. Und als erstes muss man noch mal feststellen, Rihanna darf reden in dem Film. Ja? Die ist jetzt nicht einfach nur hübsches Beiwerk, sondern die hat doch eine substanzielle Rolle, würde ich sagen, für eine Nebenfigur.
Sie hat alle
die
Rollen.
Alles, ja. Die kann alles in dem Film.
Naja, ihr habt ein Bild gezeichnet, dass die da einfach nur immer wieder ins Bild huscht und sagt, yeah,
nee,
Roger,
Ich hab nur mal so ein Transkript von ihrem Dialogtext in diesem Film gelesen. Und viel mehr ist es aber auch nicht. Das sind immer nur One-Liner als Antwort auf irgendwas, die auch jetzt nicht unbedingt so toll delivered sind.
Aber sie hat halt alle Jobs.
Ja, sie hat alle Jobs.
Sie bedient die Kanonen, sie fährt das Schiff, sie fährt die Kleinschiffe und bedient da das MG, sie läuft mit dem M16 durchs Schiff.
Kann sie machen.
Ja, warum nicht? Also ich glaube, der Kanonier vom Schiff fährt dann nicht gleichzeitig auf so einem Dingi durch die Gegend und schießt mit so einem Bord-MG.
Eine Frau mit vielen Talenten. Sie hat nicht gesungen, aber ich habe so halb damit gerechnet, dass sie irgendwie am Ende...
Stimmt, warum hat sie eigentlich so einen...
Doch, einmal stand sie auf dem Dingi auch beim Fahren und dann stand da so Sings an das...
Aber sie hat sich scheinbar nehmen lassen, so einen Endcredit-Song aufzunehmen. So Will Smith-mäßig.
Hat sie?
Es gab ja keinen.
Also es gab keinen. Ich hab,
ja. Schade.
Ich weiß, dass sie bei dem dritten Star Trek-Film von hier mit Chris Pine, ja. da hat sie den
aber Abspann. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass Max uns heute Abend noch nach am Ende der Folge noch entlohnt. Musikalisch. Und in Rihannas.
Max hat zur Einstimmung zwei Tage lang Rihanna durchgehört. Der kann jedes Lied auswendig. Kommen wir zurück zu unserem, ich habe schon wieder gesagt, Taylor. Ich nenne ihn Taylor. Ja, Taylor Kitsch. Wie heißt er nochmal? Der liefert sich dann direkt im Anschluss an der Zeremonie eine Schlägerei auf der Toilette mit dem japanischen Offizier. Das kommt dann raus. Dann müssen sie vor dem Admiral antreten, der ist not amused. Natürlich, Taylor ist schlau und denkt sich, na, jetzt ist vielleicht nicht die beste Zeit, um die Hand der Tochter zu fragen. Also lasse ich das erstmal. Und zeitgleich wird aber auch offenbart, dass er gar nicht so einen geringen Rang hat. Er ist ja irgendwie, was
Lieutenant
ist er denn?
Lieutenant Commander,
was sich für mich dann sofort irgendwie so ein bisschen gebissen hat.
Er ist ja nur Lieutenant, oder?
Er wird ja dargestellt als...
Nach diesem
Der Admiral gibt ihnen ja so einen Einlauf und sagt, oh, sie sind so fähig und sie verschwenden ihre Talente. Sowas habe ich noch nicht
halt
gesehen.
Überhaupt nicht etabliert vorher, was der denn eigentlich Tolles kann.
Burrito
besorgen. Wird die ganze Zeit gesagt, der ist so schlau, der kann so, der ist, hat so viel Skills, aber
Burrito
der macht
besorgen.
Nichts draus. Also bisher hat er nur die dümmste Aktion der Welt gemacht, indem er für diesen scheiß Chicken Burrito in den Späti eingebrochen ist, anstatt dass er einfach wie ein normaler Mensch vielleicht trotzdem an der Bar flirtet. Gut, die war ja hangry und hat ihn gleich abgelehnt. Vielleicht lag es da dran. Dann hat er noch beim Fußballspiel einen in die Fresse gekickt und dann den Ball dermaßen lächerlich verschossen. Das hätte sogar ich besser gekonnt. Und ich kann wirklich gar nichts.
Ja, das stimmt. Fußball. Also du kannst wirklich
nicht. Ich kann wirklich nichts.
Aber
also es wurde nicht etabliert, was der jetzt eigentlich für ein Skill saufen kann. Was der für ein Skill haben soll, aber anscheinend hat er welchen, aber trotzdem ist...
Hat er halt nicht. Das ist ja das Problem, weil das muss Show, Don't Tell. Da muss der Film uns doch zeigen. Also er ist im Grunde so eine Art Maverick auf Wish bestellt. Ne? Weil die Figur von Tom Cruise, die wird ja etabliert, der ist so ein bisschen jemand, der hat Probleme mit Autorität, ist aber zum Beispiel ein fähiger Pilot. Ne? Er ist halt der beste Pilot und so weiter. Der kann was. Der hat einfach nur andere Probleme und die halten ihn zurück, um quasi das Beste aus sich rauszuholen. Und das hätte man hier halt auch machen müssen. Was aber der Film macht, ist ihn einfach als kompletten Vollidioten darzustellen. Ne? Der einfach nur gut aussieht. Das ist alles, was er kann. Kann ich Fußball spielen? Kann ich einbrechen? Letztendlich kann er das ja einfach, hätte er es ja kopieren können. Ne? Einfach eine Figur, die kann bestimmte Sachen sehr gut, die dann auch gleichzeitig dafür sorgt, dass er einen gewissen Rang bekommt. Er hat halt ein Problem mit Autorität oder ist irgendwie einer, der zu viel sauft oder so oder zu viel
Party. Gut, jetzt hätten sie ihm also einen Skill geben müssen, jetzt nicht unbedingt Fußball, aber irgendein Skill, der mit dem Inhalt des Films was zu tun hat, der am Anfang schon mal etabliert, wie gut er blind und nur mit Gehör oder nur mit Gucken irgendwie irgendwas ganz toll.
Irgendwas
ab. Weiß ich, der Darts oder sowas.
Der Top.
Was weiß ich. Oder halt, sie hätten ihn Schiffe versenken spielen zeigen können.
Ja, genau.
Dass er mit seinem Bruder da so zurückblenden.
Dass der Bruder sagt, du kannst da nur wirklich gar nichts, aber Schiffe versenken.
Aber dann auch mit so einer geilen Kamerafahrt aus so einer 90er-Werbung. Die ist, wo es dann so, wo die beiden auch auf dem Bauch liegen, wie du gesagt hast. Und also
die Füße hinten so baumeln dann nach oben.
Ja. Mit Milch und Keksen.
Alles gute Ideen. Hat der Film nicht gehabt.
Und er so, A2. Und sein Bruder aufspringt, du hast mich schon wieder versenkt.
Oder in so einem Zeitlupen-Table-Flip oder.
Du, aber nein, nichts. Er wurde einfach nur, er ist ein Larry. Aber
er,
ein
ist
Larry
er ist wirklich, ja. Er
aber ein Larry, der aus irgendwelchen Gründen im Weapons Room eines Argyle-Class Destroyers, für alle Kenner von Schiffen, das sind diese neuen modernen Schiffe, die so Raketen abschießen können. Und wo Torpedos noch per Hand ins Wasser geglitten werden.
Ja. Nee, die kommen aus einer Tube raus. Aber
ja, aber die Tube wird uns egal.
Ich kenne mich militärisch nicht aus, aber ich glaube, solche Waffen gibt es tatsächlich, ne? dass du so Abschiebsvorrichtungen hast für Torpedos. Weil Torpedos
aber jeweils auf so einem hochmodernen Ding und sie sind Teil einer.
Ja, aber die schmeißt du doch nicht einfach über die Reling.
Hep.
Ja, egal. Aber sie sind
doch so Löcher im Bauch des Schiffes für die
Torpedos. Ja, genau, ja, Löcher im Bauch des Schiffes.
Die haben die, glaube ich, auf so einem Bollerwagen.
Der Torpedo fliegt doch nicht so aus einer Kanone geschossen über die Kante und macht dann so einen Bogen.
Willst du mir sagen, dass der Film, in dem alte Weltkriegsschlachtschiffe, die Anker runterlassen und Pirates of Caribbean Tricks machen, damit gegen Aliens kämpfen, dass der militärisch nicht korrekt ist?
Max, also ich bin kein Experte, aber
keiner ist Experte.
Aber ich meine, also, wenn du von so einem x Meter hohen Schiff diesen Sprengkörper über Bord ins Wasser schmeißt, der knallt doch auf das Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
das. Ja, Max, was ist. Na, Moment, also Torpedos.
Moment. Jagd auf Roter Oktober.
Da geht mir jetzt der Kamm. Da geht mir jetzt der Kamm. Ich als U-Boot.
So ein Torpedo wird ja erst später aktiviert.
Ja, ein U-Boot ist. Ja. Die funktionieren nicht mit Aufprall, sondern die werden irgendwie per Zeitsteuerung gezündet.
Oh, jetzt geht es jetzt ja richtig.
Ich glaube,
jetzt die Hose pulsiert schon.
Das kannst du rausschneiden. Oder auch nicht. Mario war gleich vor der Aufnahme aus. Ach nee, nicht schon wieder 2 Stunden Podcast aufnehmen.
Konjunktiv kann ich rausnehmen. So, also sie sind also Teil einer Übung, der Rim.
Es gibt ein Manöver, ein großes angelegtes Manöver.
Genau, Rim-Drop, genau. Das ist auch der Rim-Drop.
Finden wir im Ross, dass er schrubbt nicht nur das Deck, sondern er ist offensichtlich ein Hochoffizier im Weapons Room.
Und es kommt, wie es kommen musste. Er wird mit seiner Nemesis konfrontiert. Mit Außerirdischen.
Ist das Takemura? Ist das, nee, wie heißt der?
Lass doch mal, wir kommen ja überhaupt nicht aus dem Käse hier.
Das ist doch wie das immer. Das ist wie
also,
immer.
Long story short, er wird da auf so ein Manöver geschickt, dass die alle zusammen unternehmen mit sonst wie vielen Kriegsschiffen.
Und Liam Neeson ist auf dem Flugzeugträger, sein Skarsgård-Bruder ist auf einem Schiff, er ist auf dem anderen Schiff.
Der Skarsgård-Bruder steckt ihm noch, dass er nach Rückkehr von dieser Mission aus dem Navy-Dienst entlassen wird, weil er nur Scheiße macht. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Cut. Wir sind in einer Radarstation da vor so einem, nicht Radarstation, hier so Weltall.
Ein Observatorium
auf Hawaii, wo festgestellt wird, dass sich Dinge auf die Erde zu bewegen.
Genau, und das sehen Sie mit der, was war das mit der Unreal?
Ja, es ist im Grunde das HUD-System von Mass Effect. Ja? Also das ist alles sehr schön gerendert. Auf jeden Fall, ja, es ändern ein Objekt, ich glaube ein Objekt oder mehrere, entern. Die Aliens kommen. Und
plumpsen ins Wasser.
Die Aliens rammen auf dem Weg zur Erde einen Satelliten und dann bricht, ich glaube, es ist das Kommunikationsschiff der Aliens, bricht ab oder wird beschädigt und crasht dann in Hongkong oder so?
Ja, ja.
Ja, Hongkong, im Hafen von Hongkong und ist putt. Da dachte ich nämlich am Ende so, das wirkte erstmal so, als wird die Erde angegriffen großflächig, wird sie aber gar nicht, sondern das ist einfach nur so eine sehr kleine, wahrscheinlich so ein Expeditionsteam der Aliens. Die Aliens haben auf jeden Fall, das kommt dann später, aber die Aliens haben halt einfach schon mal das erste Problem, sie crashen, ja, sie landen da nicht ordnungsgemäß, sondern die crashen halt, ein Teil bricht ab und der andere Teil fliegt in den Pazifik, zufälligerweise direkt quasi vor die Füße dieser paar Schiffe, die da ihr Manöver abhalten. Und dann wird eigentlich relativ schnell quasi das Spielfeld in Anführungsstrichen etabliert, nämlich die vermeintlichen Trümmer ragen so halb aus dem Wasser raus.
Und machen dann wie die Gungans so ein Deflektorschild einmal drumrum.
Irgendwas baut sich transformermäßig auf und es entsteht ein 200 Meilen im Durchmesser so ein Schutzschild, wo nichts durch kann.
Ja, der Gungan-Schild.
Die Armee sagt, das wollen wir noch mal sehen. Schickt mal einen Jet dahin, ja, und dann fliegt halt ein Jet direkt drauf und explodiert. Also, da denkt man auch, was war da der Vater des Gedanken? Wie soll man das sonst rausfinden, was dieses Schild kann? Wir müssen da erstmal einen Jet drauf liegen lassen. Wir haben noch genug, können wir abschreiben, lass mal ein paar fliegen.
Ja, 3 Kriegsschiffe sind in diesem Schild dann gefangen. Der Rest steht für den
Rest des Films.
Fast den ganzen Rest des Films draußen rum und es wird kein Wort mehr drüber verloren. Innerhalb dieses Schilds befindet sich das Schiff von Alexander Skarsgård, dem Bruder
dem kompetenten Bruder.
Dem kompetenten Bruder.
Der
das Schild von Captain Takemura, Captain Nagata.
Ja.
Nagata.
Genau.
Und das Schiff, auf dem er ist, wer da der Captain ist, beats me. Wissen wir nicht. Denn nach kurzer Zeit explodiert so eine komische Schockwelle der Aliens.
Erzählst du jetzt das nach, was ich schon erzählt habe?
Nein.
Also erstmal.
Sie fahren mit ihrem Dingi zurück zum Schiff.
Ja, aber nee. Da passiert ja erstmal noch was. Das Kraftfeld baut sich auf und dann tauchen 3 von diesen Schiffen auf.
Ja,
das hast du schon gesagt, ne? Dann denkt sich der fähige Bruder, sagt sich: Moment mal. Das geht so nicht, you can park hier, den hub ich mal was. Ja? Ja,
wir waren sie.
Der geneigte Hörer könnte sich jetzt fragen, Moment mal, Aliens, die mit Raumschiffen aus dem Weltraum kommen, die haben jetzt da Schiffe im Wasser.
Ja.
Also das, naja, muss gut, man, das muss man der, naja, gut. Naja gut, Moment.
Na, okay. Moment. Max ist was auf der Fährte.
Wenn wir, also was wir bisher an Raumfahrttechnologie haben, wir können ja durchaus ins Weltall fliegen.
Ja.
Ist noch alles viel zu langsam, um irgendwo anzukommen, was nicht der Mond oder die Raumstation ist. Aber wir haben ja auch nicht danach noch geile Schiffe, mit denen wir irgendwie in der Atmosphäre rumfliegen.
Ja, aber
sondern wir haben auch Landekapseln, die dann halt.
Hä? Ja, aber wir sind ja auch Idioten. Und die Aliens sind ja sehr viel weiter.
Das weiß ich.
Der eine
Vielleicht können die das auch nicht, nachdem sich ihr Raumschiff im Weltall verbraucht hat.
Fat Damon oder irgendein anderer Nerd hat gesagt, wenn die Aliens kommen, ist das so wie Kolumbus. Und nur, dann sind wir die Indianer.
Gut, die Grundprämisse muss ja irgendwie hergestellt werden. Ne? Du brauchst ein abgeschlossenes Spielfeld, was man nicht verlassen kann.
Ja.
Und du brauchst natürlich zwei Gegner, die eben ungefähr das Gleiche können.
Gut, sie haben also 3 Schiffe da.
Das wäre ja Quatsch, wenn die Aliens da rumfliegen, weil dann gibt es kein Schiffe versenken. Dann
die Aliens haben ja auch keine Laser, sondern die schießen halt so Bierdosen.
Das fand ich, also die benutzen auch ballistische Munition.
Ja, Bierdosen.
Ne? Genau. Bierdosen, die sich dann aber noch so reinstülpen und dann puff.
Also die sehen ja eins, ich glaube, es ist ja der Sinn der Sache, dass die 1:1 wie diese Plastiknüpsel aussehen, die du in dieses Spielfeld reindrückst bei dem Spiel.
Das Ding ist, mit 2 zugekniffenen Augen lasse ich das dem Film mal durchgehen. Also ich sag mal, die crashen da ins Meer und dann sagen wir, gut, die Raumschiffe haben einfach nicht genug Power, um die Erdanziehungskraft zu überwinden oder überhaupt aufzusteigen. Bisschen weird, man weiß nicht, wie es auf ihrem Planeten aussieht. Was sie halt können, ist immer so kurz jumpen und offensichtlich Boot fahren, das geht. Sie können ja im Wasser rumfahren, das wird ja etabliert.
Weißt du, wer mir in dem Film gefehlt hat? Der Kapitän zur See.
Popeye.
Hier Harald Krull.
Nee, ich fahre die große.
Der wichtige Teil hier.
Wie hieß dieses dumme Schiff immer? Die Johnson Paul Johnson.
Die John Paul Johnson.
Ich fahre die John Paul Johnson. Ich bin 2-mal um die Welt gerissen.
Das klingt wie so ein Pornostar. Ich hab Schiffe versenken gespielt im Pazifik.
Dann guckt Rihanna an. Das ist eine spanische Torero-Tänzerin.
Ich weiß das.
War sie schon mal in Spanien?
Ja, natürlich. Ja,
natürlich, mein Junge. Ich bin 2-mal um die Welt gereist. Ich habe die Patente A, B, C.
Und die 6.
Das wäre mal ein guter Film. Na, wir sind aber leider jetzt mit Taylor im Pazifischen Ozean.
Aber der hätte geregelt. Die Jungs von der Straße, die sind mir heilig.
Der Captain von
die
vom
Penny. Die Aliens haben gesagt, ich bin ein Penner.
Diesen Begriff kann ich durchaus nicht ab. Okay. Entschuldige bitte.
Rest in Peace.
Es stehen sich jetzt zwei amerikanische, ein japanisches und drei außerirdische Schiffe gegenüber und beäugen sich.
Ja.
Und es ist, Alexander Skarsgård sagt, ich hub euch was?
Die Aliens denken sich,
Das war wirklich witzig.
Das war
sehr witzig. Wie sie so ein Riesendrama machen, so, give them a warning. Dann ziehen sie an dieser LKW-Tröte.
Das war aber unfreiwillig komisch, muss man so sagen. Ja, also die Aliens können wohl nicht super gut manövrieren. Also ich, okay, komm. Ist okay.
Was ist dein Punkt gerade?
Mein Punkt ist, dass...
Dass es Design-Scheiße war oder was?
Nee, das war halt so Transformers-mäßig. Ne? Das passiert ja auch die ganze Zeit. Diese Alien-Technologie klappt ein, klappt aus. Das da passiert. Die geben ja immer so an mit ihrem Transmorpher-Scheiß, aber es passiert ja nie
was. Und immer wenn du sie siehst, also egal, ob sie zu Fuß oder dieses Schiff ist, kommt immer dieses...
Hans Zimmer ins Mikro gerülpst.
Kurz. Immer mit so einem blauen... Alles hat so ein fettes blaues Energielicht, was aus jeder Ritze.
Der ganze Film schießt. Ist ja auch color-coded für Dummies. Alles, was nicht geht, ist oder schlecht ist rot und alles, was gut ist grün.
Aber ich finde, das ist eine gute Stelle, um einzufügen. Er sieht nicht schlecht aus.
Nein.
Also man sieht, wo die 200 Millionen hingeflossen sind.
In die Effekte.
Nicht ins Drehbuch. Ich weiß nicht, wie viel.
Nicht ins Drehbuch, nicht in die Schauspieler.
Ich weiß nicht, wie viel sich Rihanna kosten lässt für so ein Experiment, aber.
Die hatte, glaube ich, einfach Bock mal.
Ich glaube, mindestens 190 sind 200 Millionen.
Ja, ich glaube, das Tragische bei Rihanna ist tatsächlich, dass sie wahrscheinlich sich Bolle gefreut hat. Viele Sänger haben ja, oder auch Schauspieler haben ja immer Lust, mal das Fach zu wechseln. Und ich glaube, von Sänger auf Schauspieler ist schwieriger als andersrum. Und sie dachte sich wahrscheinlich, oh yes, Strike, ich habe hier in so einem riesen 200 Millionen Dollar Teil jetzt eine Rolle ergattert. Das war's. Danach hat sie, glaube ich, nie wieder irgendwo mitgespielt. Ja. Die Aliens haben ballistische Waffen. Die sind zwar fortschrittlicher als die der Menschen, aber jetzt auch nicht so, dass man quasi das zweite Problem hat. Ja, wenn das so Aliens sind, die interstellar reisen können, dann haben die natürlich irgendwelche Megawaffen, wo die einfach so machen. Und dann ist jeder Feind weggeräumt. Das geht natürlich auch nicht.
Nicht zu kleinteilig werden. Die beschießen sich jetzt. Wir sind schon fast bei einer Stunde und wir haben ja nicht mal wir 20 Minuten des Films.
Wir nehmen hier kleinteilig der Podcast.
Ja, aber nur das allererst, was auch nie wieder verwendet wird, auf dieses Hupen antworten sie ja erstmal mit so einer...
Mit einer Gegenhupe.
Mit so einem Sonic Blast, genau, ja. Wo alles Glas zerspringt, die Leute werden taub.
Ich glaube, bis zu dem Punkt war es einfach nur ein Missverständnis. Die waren einfach so, das ist ja nett, sagen wir auch mal Hallo.
Ja, dann natürlich
und dann kommt
der Moment. Dann, jetzt beginnt die Ballerei.
Geben Sie einen Warnschuss vor den Bug.
Ja.
Ich sagte vor den Bug und nicht mittendurch, Sie Idiot.
Die Aliens sind nicht hyperaggressiv, die fangen nicht sofort an rumzuballern, sondern die sind den ganzen Film über sehr merkwürdig von ihrem Verhalten her. Man möchte, zynisch könnte man so sehen, der Film lässt sie immer genau dann das machen, was es der Plot jetzt gerade braucht. Die verhalten sie überhaupt nicht logisch.
Es war weil auch nie die, rauszufinden, was die eigentlich wollen. Das
hat keiner verstanden.
Völlig egal.
Na, die wollten nach Hause telefonieren, das ist klar. Aber in der Kampfsituation war immer nicht klar, wann ist ein Gegner jetzt für die eine Bedrohung? Du hattest ja immer wieder diese POV-Shots mit dem HUD der Aliens.
Wie bei dem Predator.
Genau. Und dann ist plötzlich das Schiff grün, dann wird einfach gar nichts gemacht. 2 Sekunden vorher war es aber rot, dann aber jetzt ist es grün, ist egal. Ja? Man weiß es nicht genau. Aktuell sind die Schiffe alle grün. Und dann schießen sie einen von Latz und dann sagen die Aliens, Moment mal. Ja, so nicht. Ja?
Die schießen.
Ja, die wollten schießen. Wir haben uns einfach gerade nur freundlich angehupt und jetzt wird hier geballert. So nicht, dann schießen wir mal zurück.
Wir haben den normalen Neuköllner Straßenverkehr.
Ein Schiff geht mehr oder weniger sofort kaputt, glaube ich, oder? Also,
ja, das ist von Skarsgård.
Nee, erst versenken sie ihn nicht. Erst das japanische Schiff.
Nein, erst Skarsgård, dann die Japaner. Und dann ist nämlich er auf dem dritten. Dann ist er nämlich, dann gucken ihn alle an. Und aus irgendwelchen Gründen ist er dann plötzlich der Captain. Dann fragt er so, wer ist der Captain? Und alle gucken ihn an, du bist der Captain.
Ja, da denkt man auch schon, auf diesem Riesenschiff ist er jetzt der muss ja dann quasi direkt unterm Captain gewesen sein. Ja,
der hat den Captain Kirk gemacht. Also den Kirk aus dem ersten Star Trek Film von J.J. Abrams.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Problem. Wie hat er das geschafft, so hochzusteigen?
Ist egal. Sieht gut aus.
Ich kenne die Ränge nicht. Also ich weiß, ist dann ihr Lieutenant. Ich weiß nicht, wo das...
Max, du verwendest.
Aber es kann auch sein, dass auf Lebenszeit. Der Brücke mehr gekillt. Ich habe ja nicht mal verstanden, wo dieser Captain von denen eigentlich hin ist.
Ja, der ist im Fenster geflogen. Das weiß der nicht. Der wurde von so einer Bierdose getroffen.
Bierdose in den Kopf. Der liegt im Bett und hat Kopfweh.
So, und er ist ja dann direkt so, ram.
So,
wir müssen das Schiff rammen.
Naja, man muss halt sagen, er ist natürlich sauer, weil sein Bruder wurde gerade in die Luft gesprengt. Und dann hat er gesagt, jetzt reicht's. Wir schießen jetzt mit allem, was wir haben, und rammen die.
Und dann die Aliens gucken sich das so ein bisschen an. Man schwenkt ja immer wieder rüber zu denen, so, okay, da kommt er, lassen kommen, kein Problem. Und zeitgleich sinkt aber das japanische Schiff und alle reden auf ihn ein, so, ey, da sind Seemänner im Wasser.
Ja, die sagen
das immer, geht nicht.
Captain, kippen. Wir brauchen kippen. Wir brauchen Kommando, die müssen uns jetzt sagen, ja, fahrt drauf zu, wir rammen das. Captain, können wir ein anderes Kommando haben? Captain, das geht doch nicht. Rammen, jetzt sofort. Und dann kommt irgendwie der Hawaiianer, der Kräftige an, sein Sidekick und packt ihn so und sagt, das sind Matrosen im Wasser, du Landratte. Dann besinnt er.
Wenn ihr vielleicht doch auf Deutsch gucken sollt.
Dann besinnt er sich.
Können wir den Film bitte nachsynchronisieren?
Das sind Matrosen im Wasser.
Ja, aber dann so nachsynchronisieren Klaus wie diese supergeile Star Wars of Kölsch, wo nur Darth Vader nachsynchronisiert wurde. Alle anderen reden normal. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Das sind Matrosen im Wasser. So. Herr Kaloi.
Herr Kaloi. So nah. Außerirdische. Da quetschen euch wie eine Sardine.
So, okay. Du hast auch Haare in der Nase. Ja. Und ich hab welche im Arsch. Die können wir doch zusammenknoten. Jan Vedder, rest in peace. Wo waren wir stehen? Also dann kann er ihn überzeugen, dass sie doch vielleicht lieber die Seeleute retten.
Machen
und dann
sie
sammeln
auch.
Sie die halt auf.
Und dann merken die Aliens nämlich, ach, die drehen um. Guck mal, die drehen ab. Schieß mal nicht.
Ja, wir chillen jetzt erstmal und dann ist auch alles wieder gut. In the meantime, übrigens, was wir unterschlagen
ach
haben.
Ach ja, Subplot.
Subplot. Was seine Freundin macht, die ist irgendwie tolle Navy, PTSD, was weiß ich, Psychologin. Und
ich glaube, Physiotherapeutin.
Und die arbeitet
mit. Ach, stimmt, ja, Physiotherapeutin. Ja.
Und die trifft auf Steakface.
Ja. Also die geht da so durch, wo die ganzen Kriegsversehrten sind. Alle haben irgendwie ein abes Bein und einen abem Arm und einen abem Schniedel. Und sie sitzt dann
da. Ich glaube, da war einer mit dem abem Kopf.
Der hat beide Beine verloren, macht so ein krasses Beintraining, hat aber gar keinen Bock mehr und bricht es dann irgendwie eine Sekunde vor dem eigentlichen Ende ab. Die sagen ihm noch, das ist doch gleich vorbei. Nein, jetzt! Und hinten läuft noch so ein Countdown und bleibt auf der 2 stehen. Okay, cool. Und mit dem, der sagt ihr halt, ja, ich bin nur noch ein halber Mann. Aber du warst doch Box-Champion dann und dann. Du bist doch Golden Gloves Washington oder so. Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal wandern. Und die wandern dann halt da irgendwo in Hawaii rum. Und dann werden sie von der MP irgendwie angehalten und sie sagen, nein, ihr müsst jetzt hier weg. Aliens sind gelandet. Was? Aliens? Ja, Mann, Aliens. Alles scheiße hier. Und die Aliens sind aber auch irgendwie auf Hawaii und fetzen auch diesen MP-Wagen noch weg.
Die schicken aber erst ihre Todesbälle, ihre Droidikas des Todes los.
Todesjojos.
Das auch. Beyblade ist dann auf einmal noch reingemischt in den wilden Mix.
Was ist denn Beyblade?
Das ist dieses dumme Spiel, wo man Pokémon, wo man mit diesen Plastikbällen, die so Plastikkreisel, die du an so einer plastikschnurartigen Dings, die schießt du so weg und dann dotzen die so gegeneinander. Und
ist das auch von Hasbro?
Max scheint das rauf und runter gespielt zu haben.
Beyblade ist so, das ist wie all diese, wie auch Transformers früher oder wie auch Pokémon oder wie Beyblade oder was auch immer. Das ist so eine Sendung, die war nur gemacht, um Spielzeug zu verkaufen.
Ich will mal Porks the Movie. Oder Street Sharks, warum haben wir noch kein Street Shark Movie?
Das wäre geil.
War das ein Spiel? Nee, Street Sharks sind diese Actionfiguren. Oder Biker Mice from Mars.
Ja, dann noch lieber Street Sharks.
Ja, aber also, das war wenigstens eine richtige Serie mit Figuren. Und Beyblade war ja auch in der fucking Serie.
Also
nur so Anime-Viecher, die so gegeneinander geschossen haben. Mit so den, egal, kommen so drei Brummkreise, die unaufhaltsame Brummkreise.
Das sind so,
die sehen aus wie so eine
Jojos des Todes.
Wie so eine im Kreis rotierende Kettensäge. Und die sind anscheinend das stärkste Material des Universums, weil die machen alles kaputt. Die fetzen durch die Militärbasis, die scannen ständig nach der nächsten Bedrohung und anscheinend eine große Bedrohung sind Straßen.
Auch nur diese eine Kreuzung.
Sie radieren dann irgendwie so eine Autobahnbrücke weg, wo sie unten durch die 5 Meter dicken Betonpoller einfach so wie durch Butter. Aber sie stoppen dann bei irgendwelchen Pferden, weil die sind cool.
Die gehen ja ab wie Schmitz Katze, machen alles putt. Da habe ich ein Problem damit, dahingehend, dass man eigentlich ja relativ einfach diese Aliens als einen Gegenspieler etablieren könnte, so wie bei Independence Day. Einfach, die sind einfach nur böse und wollen alles kaputt machen. Und dann müssen sie sich halt auch entsprechend verhalten. Das heißt, die dürfen auch gerne mal ein bisschen, muss man ja nicht zeigen, der Film ist wahrscheinlich ab 6 oder, naja, sagen wir ab 12. Die sind mir nicht fies genug, die Aliens.
Ja, also der kann sich überhaupt nicht entscheiden. Es wird jetzt gesagt, ja, so das Oberböse wollen wir nicht. Die müssen schon Bedrohung oder Nicht-Bedrohung unterscheiden können. Aber das führt ja nur dazu, dass die eigentlich ja ganz cool sind und man denkt, oh, vielleicht könnte man was verhandeln. Aber da wird überhaupt nichts mitgemacht. Es steht dann einfach so da. Ja, manche greifen sie halt an und manche nicht.
Die erste Aggressionshandlung haben ja wir gemacht, wir, die Menschheit, ne, indem wir da von Bug geballert haben. Und in der Szene denkt man dann noch so, die greifen also nur an, wenn sie angegriffen werden. Das ist ja per se okay, kann man nachvollziehen. Und dann schicken sie diese Todeskreise los, die halt so ein bisschen Infrastruktur kaputt machen und die Armee des Gegners, kann man auch verstehen, und dann aber vor so Kindern und Pferden halt machen. Das verwässert das so ein bisschen, ja, weil man bräuchte eine sehr klare Situation, finde ich, damit man da mitgeht und quasi auch mit den Menschen mitfiebert. Dann muss der Bösewicht einfach fies sein. Und das ist er nicht. Die sind ja böse. Die wollen ja einfach quasi ihre Flotte kontaktieren und dann wahrscheinlich zur Erde rufen und dann alles platt machen.
Und jetzt, um das hier mal ein bisschen, ne, jetzt kommt
jetzt
die Sonne unter.
Jetzt wird gebettelt
schon. Und jetzt ist das eine Schiff noch da und dann sind aber noch die anderen, die bösen Schiffe da. Ich fand es genuin ja witzig, wie ernst oder wie bildlich sie den Titel des Films genommen haben. Mhm. Wir müssen jetzt irgendwie, wir können nicht einfach die Schiffe rumfahren lassen. Okay, wir haben kein Radar, wir haben nichts, wir sehen nichts. Und dann haben sie aber die geretteten Japaner an Bord und einen Captain Nagata, den Fußball-Kick-Typ, der ihm in die Fresse gehauen hat. Und er sagt ihm dann so, wir brauchen das alles gar nicht. Da sind ja Bojen im Wasser, um die Tsunamis und da sind Bojen im Wasser. Das
sind Bojen im Wasser.
Und die Bojen, da sind so viele Bojen im Wasser.
Präzises Grid
von 100. Dann übernimmt er die Kontrolle an Bord und sagt, machen Sie System-Shutdown. Also was, wieso? Und jetzt schalten Sie das NOAA oder was auch immer ein, das... Blablabla.
Ist ja völlig egal. So, ich bin komplett ausgecheckt an
und
der
dann,
Stelle.
Dann starten sie ihre Computer neu und greifen eben zu, wie auch immer sie das tun, auf die Bojen. Dann haben sie ja diese riesigen Monitore, auf denen tauchen die einzelnen Bojen auf, die auch alle perfekt in diesem waagerechten, senkrechten Grid sind. Und die können sie auch alle benennen mit der ich fand's wirklich witzig mit A11 und A12 und A13 und 14. Und diese Bojen, die messen Wasserverdrängung. Also die sind alle weiß. Du hast ganz viele weiße Punkte. Und die werden rot, wenn die unter Wasser gehen, weil das Wasser so verdrängt. Da schwappt dann das Wasser. Die ganze Crew sitzt gespannt vor diesem Bildschirm. Und dann wird ganz offensichtlich eine dieser Bojen so knallrot. Und Tyler springt sofort auf und läuft bis nach vorne und zeigt.
Ja, das ist wirklich die Szene der Blitzmerker, wirklich so. Da ist was und dann so, boah.
Und dann können sie halt antizipieren, je nachdem, welche Bojen sich wie in welche Richtung, können sie antizipieren. Und dann schießen sie ihre Raketen ins Dunkel auf R11 und A8 und was auch immer. Und dann spielen sie buchstäblich Schiffe versenken.
Also,
ich finde wirklich,
man muss...
So klar mussten sie jetzt extra durch diverse Hoops springen, um bis zu diesem Punkt zu kommen. Ich glaube wirklich genuin, dass dann ein Schreiber saß, sich das mit den Bojen der Wasserverdrängung ausgedacht hat und wirklich sich selbst auf die Schulter geklopft hat und so, das ist doch, so können wir das, dann können wir da das grafisch darstellen und dann können die Schiffe versenken spielen.
Mein nächster Job ist mir sicher.
Das ist zwar total dämlich, aber es ist halt auch einfach saudumm, einen Film nach Schiffe versenken zu machen.
Und ich glaube, das war auch die Exegese dieses ganzen Films, dass jemand diese Idee hatte. So, mit diesen Bojen Wasserverdrängung und dann kann man da im Dunkeln und dann...
Die Idee war, was ist ein populäres Spiel? Exakt. Wir haben ja keine Geschichte mehr, die wir verfilmen
können. Gar nicht, also das ist schon zu weit gedacht. Die Idee war einfach nur, was ist ein Name, den jeder kennt? Das war's.
Dann war einfach nur der richtige Typ mit der richtigen Idee am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Die Szene an sich ist lustig.
Also der Rest, wie es weitergeht, ist irgendwie so ein bisschen so ein Blur für mich.
Sie werden versenkt.
Moment, nur ganz kurz, weil das ist so die Stelle, wo ich dachte, das ist jetzt
platzt mir
der titelgebende Szene, aber das Radar geht nicht aus irgendwelchen Gründen,
Aber das hatten wir doch schon.
Ja, ich weiß, das Radar geht nicht. Da sind diese Bojen, um Tsunamis zu tracken oder irgendwie sowas, war die Erklärung, ne? Das hatten wir ja alles schon.
Nicht.
Vielleicht hat Jan von ihm Besitz ergriffen. Wir greifen vor, Moment. Also am Anfang hat er den Burrito geklaut.
Sie haben kein Radar, Sie spielen Schiffe versenken. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Sie sagen, das ganze System hier ist kaputt, wir haben nur diesen einen Laptop.
Ich hätte mir gewünscht, dass einfach ein Typ mit dem Fernrohr oben steht und das halt ansagen muss.
Ja. Ja, nee, aber dann würde er ja was sehen.
Mit einem Sextant.
Das geht ja darum, dass man muss ja raten.
Ja.
Man muss ja ein bisschen raten.
Es ist sogar im Wort ein Radar.
Ich habe es extra gesagt, dass sie durch diverse Hoops springen müssen, um das etablieren zu können, weil es natürlich totaler Bullshit ist.
Ja, ist okay.
Ich fand einfach nur schön, dass sie all in gehen mit ihrer Idee.
Ich dachte eigentlich,
was mich aber noch viel mehr erfreut hat, das kommt denn jetzt ja gleich.
Ja, ich hatte mir eigentlich um diese Grundidee, ich hätte gesagt, da muss man sich nicht so sklavisch dran halten. Ich hatte mir irgendwie was vorgestellt, ohne den Plot zu kennen.
Ja gut,
dass sie halt irgendwie was machen mit, wir können uns nicht gegenseitig sehen. Es gibt vielleicht noch irgendwie ein paar Inseln in der Mitte als Objekt, was die Sicht blockiert. Und dann muss man sich halt blind beschießen. So, kann man machen. So, und dann versenken sie zwei Schiffe, relativ kurz vor knapp.
Ja, sie fahren dann auf eine Insel zu. Sie werden verfolgt von dem dritten Schiff.
Ich weiß nicht genau, warum sie das machen.
Aus irgendwelchen Gründen werden sie von dem dritten Schiff verfolgt. Und dann macht Fat Damon, macht kurz die Costa Cordalis. Wie heißt das Scheißschiff? Die Costa Cordalisbums.
Costa Cordalia.
Concordia.
Genau.
Concordia.
Und die fahren halt an den Klippen lang. Und der Typ am Steuerbord ist schon, Gordi, ich kann die Fische sehen, du bist zu nah. Und er so, nein. Und dann,
stimmt, Mario meinte, oh man, sie machen die Costa Cordalia.
Ja, dann fahren sie halt und dann, genau, dann tricken sie das andere Schiff weit aus und Captain Nagata und Tyler Man legen sich mit Sniper-Rifles vorne auf den Bug, da wo Rose und Dings standen, Flugzeug machen. Da liegen sie beide nebeneinander, Bruder und Bruder, Amerikaner und Japaner, nach dem Zweiten Weltkrieg vereint gegen die Aliens mit ihren Sniper-Rifles.
Selbstverständlich sind sie ja nicht nur Marineoffiziere, sondern auch Scharfschützen.
Natürlich sind sie das.
Das kann ja nur wirklich jeder.
Es wurde nämlich etabliert, dass Gordy hat nämlich den Helm aufgesetzt von dem einen Außerirdischen und gemerkt so, ey, Moment mal, das sind ja nur Sonnenbrillen. Die gucken genauso wie mein amphibisches, wie mein Lorch, den ich zu Hause im Terrarium liegen habe. Und der kann nachts nämlich, der kann tagsüber überhaupt nicht gucken, dem blendet die Sonne. Und so, ja, ist klar, da müssen wir denen die Scheibe zerschießen, die Windschutzscheibe.
Ja, Lorch finde ich eigentlich, es sind echt Lorche.
Ja, so, und dann schießen sie mit einer Sniper-Rifle.
Naja, das Schiff hüpft über eine Klippe rüber. Ne, das kommt ja so angehopst.
Ja.
Geht gerade die Sonne auf hinter ihnen.
Ne? Ja.
Die können kurz nicht sehen und dann eröffnen sie halt eine Breitseite. Schießen mit den Snipergewehren die Scheibe kaputt.
Ja.
Das fand ich eine coole Szene, optisch, weil sie dann halt wirklich alles auf eine Karte setzen und das Schiff halt aus dem Leben ballern. Ne? In einer Riesenexplosion.
Und wir kriegen wirklich einmal,
sieht toll aus.
Einmal die Frontalaufnahme von dem Schiff, also von dem Menschenschiff. Und die ganzen geil 3D-animierten Raketen und Kugeln fliegen alle so. Ich weiß gar nicht, lief der Film in 3D? Dann fliegt der alles so.
In 3-Doppel-D
fliegt wahrscheinlich. Fliegt der alles so auf einen zu. Bevor das Alien-Schiff aber kaputt geht. Nein, stimmt.
Nein.
Dann ist, sie machen sie das Schiff kaputt und alle sind so, yeah.
Yeah.
Und
Rihanna kommt raus.
Dann war dem geneigten Zuschauer hier schon aber klar, da fehlt ja noch der große Endboss.
Ja, Moment mal. Erstmal rotzt das kaputte Schiff noch die Todeskreisel raus.
Nein, eben nicht. Das macht der große Endboss dann, der aus dem Wasser kommt.
Macht das der Endboss?
Ja. Oder auch nicht, ist doch scheißegal.
Nein, Schiff wird ja noch versenkt.
Es ist ja auch vollkommen, ja eben.
Jetzt ist es egal. Aber
es ist doch egal, wer diese Brummkreisel jetzt abschießt, ob das kleine Schiff, was gerade explodiert ist, oder das große, der Endboss. Wichtig ist nur, dass das Menschenschiff, was jetzt gerade die Heldentat vollbracht hat, kaputt gemacht wird.
Da soll kaputt gemacht
werden. So, ja, weil die Brummkreisel darauf landen.
Die zerbrummkreiseln alles.
Und dann haben wir, wie ich finde, eine technisch durchaus beeindruckende Szene, wie dieses Schiff untergeht und die alle sich da runter retten und dann die da hinten mal runter und die Schrauben da links und rechts
rumfliegen. Das war für mich so ein bisschen das Centerpiece von diesem Film. Die war sehr beeindruckend, die Szene. Ne?
So.
Man fragt sich natürlich, diese Kreisel, warum setzen sie die ganze Zeit ein? Die machen ja alles kaputt.
Ja.
Also was schießen die da mit ihren...
Die sind viel heftiger als die...
Was schießen die da mit ihren Bierdosen da rum? Ne?
So, und dann sehen wir nämlich, dass
ja, Moment, du hast komplett den Subplot vergessen.
Der ist, egal, machen
wir
gleich.
Der Subplot.
Dass diese Pylonen, die das Gangenschild machen.
Ja.
Die sind ja mehr als das, als man, die sind ja, it's more than meets the eye.
Ja, also der
Ja, aber wir müssen schon erklären, was die Aliens denn vorhaben, denn das ganze Ziel
der Aliens... Haben wir gedacht, nach Hause funken. Die wollen nach Hause telefonieren.
Ja, da sind so lauter Funkstationen.
Ganz am Anfang haben wir das gesagt,
auf jedem Berg ist so eine Satellitenschüssel und sie wollen gerne nach Hause telefonieren.
Die Todessternlaser.
Und das ist auch der Grund, warum sie dieses Schutzschild um die Insel gelegt haben, weil die wollen eigentlich nur diese Kommunikationseinheit für sich sichern.
Ja.
Das fand ich okay von als Erklärung.
In der Zwischenzeit sind Blondie, der beinlose Boxer und der Nerd auf so einer Heldenreise.
Die fahren Auto. Die fahren einfach Auto über die Insel.
Der ganze Subplot ist aber auch
Blondie so. Blondie kriegst du und Nerd geht in eine Bar.
Die fahren Auto, der darf dann noch seinen Redemption haben und so. Also es ist alles so ein bisschen egal.
Es wird auf jeden Fall letztendlich.
Meine Begeisterung
Sie kann haben,
halt an der Stelle in dem Film auch halt kein kaum noch Grenzen.
Ja, das jetzt, man muss es ja schon im richtigen Ablauf setzen. Also erstmal, ihr letztes Schiff wurde putt gemacht. Ja, ist putt. Scheiße. Was machen wir? Die Aliens haben da eine riesen Radarstation angezapft und gehen da mit irgendwelchen grünen Lichtkabeln rein und wollen nach Hause funken.
Und wir kriegen die Szene so von den Überlebenden in den Booten, die sich trübselig angucken und den Kopf schütteln und
wir haben verloren. Wir können da nichts mehr gegen machen. Ja. Moment mal.
Wir haben keine Schiffe mehr.
Wir haben keine
Schiffe. Und Tyler sagt aber, doch.
Doch. Und vor allem, sie sind halt direkt davor. Sie sind ja in diesen Hafen reingerudert und so, aber da ist ja noch eins. Ja, Sapperlot.
Sie sind vor dem Museumsschiff, das im Pearl Harbor oder was auch immer.
Na, das ist das Schiff, wo diese Zeremonie.
Pearl Harbor.
Das ist dieses Schiff, wo sie die Zeremonie abgehalten haben.
Das ist einfach ein Originalkreuzer aus dem Zweiten Weltkrieg, den sie jetzt halt einfach sagen, hey, können wir doch das nehmen? Klar, hey, wer kennt es nicht? Ein Schiff stand 70 Jahre ungenutzt rum.
Ja.
Aber hey, wir können es einfach.
Ja, kein Problem, da ist auch noch die ganze Munition an Bord.
Laut Aussage von dem einen Typ, okay, das Schiff wurde natürlich nicht im Zweiten Weltkrieg abgewrackt, aber laut Aussage von dem einen Typ, der Motor wurde seit 10 Jahren nicht mehr bedient. Ich weiß sowieso nicht, wie das überhaupt alles funktioniert. Und dann sehen wir so im Vordergrund und so trüben Augen sehen im Hintergrund so Gestalten auf dem Kanon, neben dem Kommandodeck irgendwie da so rumstehen. Und ich schreie so, jetzt kommen die Veteranen!
Jetzt
da ist so diese Szene wie, ich weiß nicht, kennt ihr Casino, wo irgendwie alles dann downhill gegangen ist, das Casino ist nicht mehr so elegant und dann kommen die neuen Casino-Kunden, dann kommen nur so Omas und Opas so in Zeitlupe durch die Tür rein. Und so kommen auch die Veteranen, bloß natürlich ein bisschen ehrenhafter in Uniform.
Das Gute
ist, kommt einfach so 10 alte Säcke.
Ich fand den Spruch von dir gut. Jetzt fehlt nur noch einer, der so an der Takelage hängt oder am Kanonenrohr.
Das war mein Spruch, aber ist egal.
Aber oder im Rollstuhl. Ich hatte erwartet, dass einer vorher saß, aber wäre ich im Rollstuhl.
Im Rollator.
Das ist doch so ein Kriegsversehrter. Da
kommt im Rollator die Treppe so rauf.
Es ist einfach so geil, wie das ganze Grabgemüse da um die Ecke kommt. Es ist
so ein ganz.
Sie stehen alle bereit auf diesem Museumsschiff. Gut, okay. Lass es mal sagen, okay, die haben da diesen Job gefunden, die arbeiten da alle, weil die haben ja auch früher mal da und das ist so
Schausteller.
Ihr Seniorenjob, was weiß ich. Fair enough, kann sein, USA, Militärkult, das gibt's ja alles. Ich habe auch schon mal ein Bergwerk besichtigt, wo ein alter Bergarbeiter, ein alter Kumpel, der auch schon im Rentenalter war, da noch die Führung gemacht hat. Aber sie stehen halt alle bereit in voller Uniform, sagen hier, wir sind da.
Ich fand die Szene ein bisschen lustig, weil das war so ein kleines bisschen ein Callback zu unserem, ich glaube, letzten Film, Seventh Curse, wo sie zu den Buddha-Mönchen gehen und der ist ja erstmal leer. Ne? Und sie gehen halt auch so an Bord, ist erstmal niemand da und auf einmal stehen halt überall diese alten Säcke rum mit Sonnenbrillen und gucken halt, also die standen ja wirklich so verteilt, die Kamera geht so nach oben, ne? So Richtung Brücke und überall, also auch an Orten, wo man denkt, wie kommen die denn da hin?
Bloß, dass die sich die ganze Zeit dann mit geiler Drahtkampf-Action von dieser Buddha-Statue runtergekickt haben. Und hier kamen einfach die alten Säcke an. What do you need, son? Dieser ganze Film mutet diesen ganzen Kriegsschiffen eine derartige Flexibilität zu, diese wie Jetski. Die können sofort in den Rückwärtsgang, die können sich wild drehen, die können alles.
Die können Donuts drehen.
Im Wasser läuft. Naja, das ist quasi wie der Tanker da im Suezkanal, der das auch versucht.
Ich fand das charmant einfach. Du hast diesen Obertransformer-Endboss. Und dann fahren einfach die Japaner, die Amis und die ganzen alten Oppis da mit diesem uralten Schiff. Und es hat.
Ja, gut, aber das ist der unoriginellste Ami-Pathos.
Das ist mir egal.
Dieses alte Leute reaktivieren irgendwas, das haben wir in so vielen Sachen schon gesehen.
Ja, haben wir.
Ich meine, allein das Ende von Independence Day ist Max, der alte nutzlose Pilot.
Max, ich sag doch auch nicht, dass das gut war. Ich fand nur, dass ich fand es einfach charmant, weil ich hatte, als wir diesen Film jetzt angemacht haben, wirklich, meine Erwartungshaltung war ja nicht nur niedrig, ich dachte wirklich, der ist einfach nur ununterhaltsam, langweilig, scheiße. Aber solche Sachen, so naiv, vorhersehbar und lang und dumm sie sind, dadurch, dass meine Erwartungshaltung im Keller war, ist sie wenigstens bis ins Erdgeschoss hochgekommen.
Bei mir war es eigentlich noch simpler, weil es lief während dieser Szene, wo sie das Schiff bereit machen, lief Thunderstruck von AC/DC. Das war geil. Und damit wird jede Szene aufgewertet. Ich war so, ja, let's go. Let's go, Leute. Ist egal, ihr habt da Munition. Klar, kein Problem. Das Schiff läuft noch, kein Problem. Klar, nach 70 Jahren. Die alten Säcke können das alles noch.
Da gebe ich gerne zu, dass auch ich bin leicht manipulierbar von Filmen.
Total.
So, Independence Day finde ich auch mega.
Independence Day ist dann schon ein bisschen geiler als Battleship.
Max, du legst mir Wörter in den Mund. Natürlich ist der Film geiler, aber ich will doch nur...
Worüber streiten wir uns denn hier? Sie machen auf jeden Fall das Kriegsschiff fertig.
Das wollen die Leute doch hören, wie wir uns hier an die Gurgel gehen.
Ja, Max ist ja ein bisschen Manipulator.
Der ist heute wie du.
Du hast gerade angezündet, Max. Du warst gerade der Zündler und jetzt
streiten wir den Freunde. Es ist ja schön. Ja, es ist halt... Der Drehbuchautor hat ja in dir genau.
Max hat schon so eine Ader an der Stirn.
Ich will einfach nur ehrlich und authentisch sein und sagen, dass ich kotze den Film nicht einfach nur voll, sondern sage, das sind doch Sachen,
die. Ich war auch gut unterhalten. Ich war deutlich besser unterhalten als bei sehr vielen Filmen, die ich hier schon vorher gesehen habe.
Erzähl dir mal Planet Raptor.
Planet Raptor oder wie ist der
Time Warrior
oder Krieg der Welten 3 oder irgendwas. 1000. Also, ja, klar. Natürlich,
so, das war deutlich unterhaltsamer. Jetzt tritt also die Weltkriegscrew gegen die Aliens an und jetzt kommt dann jetzt Moritz.
Moment, also erstmal.
Und jetzt kommt der
Moment. Ja, dieser.
Mendeli.
Dieser Kreuzer ist ja nicht diese Bedrohung gibt es ja noch gar nicht, sondern diesen Kreuzen wollen sie aktivieren, um diese Radarstation runterzuschießen, um zu verhindern, dass die Aliens ihre Buddies rufen. Jetzt kommt der Endgegner und jetzt spielen wir nicht mehr Schiffe versenken. Ja, jetzt am helllichten Tag. Die Aliens sind direkt, das ist ja ein Riesenschiff, das ist ja 8-mal so groß wie die anderen Schiffe, schießt aber trotzdem nicht.
Es ist die Weltraumputze.
Es ist die Putze. Und die verhält sich auch wie eine Putze, weil sie macht gar nichts. Also ich hab in dem Moment gedacht, was ballert ihr die jetzt nicht einfach aus dem Leben?
Doch, die laden ja minutenlang ihre Bierpötter, ihre Bierdosen auf.
Ja, das ist aber auch, das hat mich so genervt bei diesen Aliens. Diese Alien-Technologie war rein, raus.
Das war der Moment, wo da bist du jetzt ein bisschen ausgerastet, weil dieses Schiff...
Der Hosenstall geht auf, der Hosenstall geht zu.
Du hast dieses Schiff, was ja so mit so mechanischen Armen im Wasser ist und die haben quasi einen toten Winkel.
Ja, ernsthaft?
So, und die haben mit ihren Bierdosen so einen toten Winkel und dieses alte Schlachtschiff gibt halt Vollgas, fährt irgendwie nach Steuerbord hart und dann sehen die das nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie du gebrüllt hast, dreht doch euer Scheißschiff einfach.
Ja, aber dann drehen sie das Scheißschiff und das Manöver ist dann vom Battleship, weil die fahren frontal auf die zu, so auch nach dem Motto, wir rammen jetzt. Und dann ist das Manöver, drop the anchor. Und
ja, sie machen dasselbe wie bei Flucht der Karibik.
Nein. Doch, die machen Folgendes. Es macht keinen Sinn,
ja,
aber sie fahren ja erstmal eine Kurve. Das hat
auch bei Flucht der Karibik schon keinen Sinn gemacht, aber es ist dasselbe
Manöver. Sie fahren ja erstmal, drehen die Kanonen weg, die Aliens sind so, ja, die Kanonen sind weggedreht, dann können wir auch nicht angreifen. Ne, unser Computer, ich drück drauf, es passiert nicht. Und dann fahren sie quasi eine Kurve um das Alienschiff rum, um dann die Aliens reinzulegen, indem sie eine Vollbremsung einlegen mit so einem Riesenschiff.
Ja, also sage ich ja genau das, wenn du wie ein Flugzeug kriegst. Sie tun so, als wenn solche Schiffe eine Handbremse haben.
Ja, aber genau darauf, wenn du eigentlich unterbrechen würdest, ist mal...
Das ist mein Job hier, was willst du von mir?
Sie droppen dann halt vorne im Bug den Anker.
Der innerhalb von 2 Sekunden
auf dem Boden... Der innerhalb von 2 Sekunden natürlich auf dem Meeresboden ist und sofort das Schiff stoppt, woraufhin das so ein Tokyo-Drift hinlegt und sie dann eine volle Breitseite auf das Alien...
Wir reden hier von einem
mehrere 100 Meter lang. Erstmal schießt das Alienschiff vorbei, darum geht's ja. Das Alienschiff.
Wenn die Bismarck diesen Trick schon gewusst hätte, damals.
Die Bismarck. Dann sieht es jetzt heute anders aus.
Ist die nicht eh nur gekentert?
Nein.
Durch diese physikalisch korrekt dargestellte Vollbremsung schießt das Alienschiff vorbei. Die am Anfang erstmal, das war ja wirklich so, wo man dachte, okay, jetzt seid ihr völlig raus als ernstzunehmende Bedrohung. Da
kommen 100 Bierdosen angeflogen.
Da kommen diese Bierkästen, können ja nicht mehr so, sie versuchen es ja und so, der Winkel, ne? Dann muss das Schiff erstmal drehen, dann schießen sie vorbei und jetzt gibt's die Breitseite. Na, und dann kriegen sie halt alles von Latz, was sie haben. Das war's dann eigentlich, oder? Dann wird das Schiff doch zerstört. Passiert dann noch. Ah, sie haben aber noch eine Sache. Sie müssen sich entscheiden, weil sie haben nur noch eine Granate übrig. Schießen wir jetzt noch auf das, geben wir dem den Rest oder schießen wir mit unserer letzten Granate auf die Radarstation und retten die Erde, müssen uns selber opfern. Das ist so die Entscheidung.
Rammen wir die Insel.
Die getroffen werden muss. Und sie schießen natürlich die Granate aufs Telefon der Aliens, ballern alles weg. Diese Funkstrahlen, wie die dargestellt werden in diesem Film, ne? Gut, das sind Alien-Funkstrahlen, aber das ist ja so todessternmäßig. Die schießen ja, es müssen ja 3 Schüsseln sein. Die schießen dann 3 Pipi-Strahle in den Himmel, der sich dann so bündelt. und dann, so funktioniert doch ein Strahl nicht. Die Aliens haben das ja schon geschafft, das wurde ja schon gezeigt, ne? Die bündeln und dann geht der große Strahl ins Weltraum. In den Weltraum.
Sie kreuzen die Strahlen.
Genau. Und das müsste ja dann reichen als Kommunikationsping. Das zerstören sie Und dann hat das Alienschiff quasi das letzte Hail Mary. Sie lassen nochmal ihre Brummkreisel los. Die fliegen in Zeitlupe auf das Schiff zu. Die beiden besten Buddies jetzt halten noch Händchen und sagen, das war's jetzt. Haben wir gut gemacht. Ja, Rihanna steht noch da und sagt so, ei, ei.
Oh Gott, das war, oh, sorry, aber als sie auf das Schiff mit ihrem Schiff zum ersten Mal auf das Böse zufahren, bevor sie dann ihr geiles Manöver machen und die 1000 Bierdosen angeflogen kommen. Tyler steht mit Nagata auf der Brücke und hat ja im Kopf schon, ja, lass mal den Anker runter. So, und keiner auf dem Schiff hat, die sind alle dumm, nur er nicht. Er hat den Plan raus. Ja. Und Nagata sagt, ja, nee, wir sterben heute. Ja,
oh Gott.
Ja, ich werde sterben. Schnitt auf die Dinger, die zufliegen. Du wirst sterben. Wir sehen, wie die Dinger ankommen. Alle werden wir sterben. Irgendwann werden wir alle sterben. Und du sitzt schon so da, sag's doch einfach. Und er guckt quasi, es fehlt nur, dass er in die Kamera guckt. Wir werden alle sterben, aber nicht heute.
Oh, du sahst den schon nach 5 Minuten vorher kommen. Und
so, und jetzt, sorry, und jetzt ist nämlich da, jetzt kommen dann halt die Brummkreise nochmal in Zeitlupe angeflogen. Und dann sagt er nochmal, okay, vielleicht sterben wir doch heute.
Und dann, dadurch, dass das Schutzschild weg ist, konnte Liam Neeson seine Kampfjets losschicken und die ballern die dann halt aus dem Leben.
Kenner, also wenigstens, wenn man ein bisschen Ahnung von Militärtechnik hat, man sieht Liam Neeson auf dem Flugdeck des Flugzeugträgers, wir mit dem Handy stehen. Ja. Du siehst die ganzen F-18s mit hochgeklappten Tragflächen in Parkpositionen stehen. Die so, er will alle Flugzeuge sofort in der Luft sehen. So, ja, das könnte jetzt eine Weile
dauern. Die haben innerhalb von 5 Minuten diesen Riesenkreuzer flott gemacht, ja. mit so einer Rentnertruppe.
Da werden die 3 Dingers noch abgeschossen und dann ist auch Cut.
Das war's.
Dann haben wir's
erledigt. Ne?
Die Cut, Militärparade, Zeremonie, hey, wir feiern alle ab, alle kriegen
Orden. Du kriegst einen Orden.
Tolle Rede von Liam Neeson. Der Hauptdarsteller kriegt einen Orden für seinen toten Bruder verliehen und noch einen für sich selbst. Liam Neeson sagt ihm, ey, geil, du bist doch ein dufter Typ, du kommandierst jetzt
bald zum Schiff. Das klingt so ein bisschen so, dein Bruder ist tot, hier hast du einen Orden.
Ja, dann ist er irgendwie draußen, trifft seine Freundin da machen sie alle 1000 Fotos mit seinem Kumpel Nagata, der sind sie jetzt Best Friends. Und seine Freundin sagt dann, ey, jetzt wäre doch die super Gelegenheit, mit meinem Vater zu sprechen. Ey, guck mal, da steht er, dein Wunsch wird wahr. Und schubst ihn so dahin. Dann stammelt er so ein bisschen rum. Ey, darf ich hier deine Tochter heiraten? Und er sagt, nö.
Oh, was?
Nö.
Ich habe die Welt gerettet.
Nö, aber ich habe doch die Welt gerettet. Ja, nö, das ist was anderes. Die Welt ist eine Sache, meine Tochter ist was anderes. Naja, egal. Ich gehe jetzt erstmal lunchen. Ich esse einen Chicken Burrito, nudge, nudge, willst du nicht mit mir hinkommen? Oder don't you want to join me so we can discuss your surrender over lunch? Und das war das Ende dieses.
Und dann gehen sie Arm in Arm in das amerikanische Ende.
Wollte gerade sagen.
Ja, sie gehen Arm in Arm
in das amerikanische Ende. Das ist auf jeden Fall das amerikanische Ende.
Die Familie wird dann doch geeint am Ende.
Und in
unverhofft.
Mir, und in meiner Brust regte sich ein innerer Wunsch.
Aufs Klo zu gehen?
Auch das und mich danach bei der Navy anzumelden.
Yeah. In the Navy. Naja, also man muss, ich finde es schon mal spannend, dass, also es wird ja nichts weiter mit den Aliens gemacht. Ja, die sind jetzt halt weg. Das Ende war für, jetzt sind alle abgeschossen. Naja, mehr brauchen wir nicht. Zack, Militärzeremonie aus. Ciao, Zuschauer geht nach Hause.
Weil das war alles so unklar am Anfang, was diese Landung der Aliens bedeutet für den Planeten. Ne? Ich dachte auch noch so, Moment, sind da nicht noch überall sonst auch irgendwelche Aliens? Also
Props gehen raus an Rami Malek, der aus irgendwelchen Gründen hier mitgespielt hat.
Vielleicht war der irgendwie kurz am Set wegen einem anderen Film oder so und hat gesagt, ja, mach ich mit.
Da meintest du, der Barmann am Anfang, der die Burritos nicht machen wollte, war der Typ aus hier, aber der...
Hatte der nicht da schon hier diesen Mr. Blah-Serie? Nee.
Ist doch egal, ich wollte nur hier, also der Film strotzt vor
Cameos.
Gastauftritten.
Nee, überhaupt gar nicht. Rihanna und Mr.
Das,
Robot.
Das sind für mich alles Gastauftritte.
Also,
Liam Neeson war ein Gastauftritt. Fat Damon war ein Gastauftritt. Alexander Skarsgård war für mich ein Gastauftritt.
Fat Damon meint er diesen Mann von Kirsten Dunst.
Alle. Na, hier Plymouth, den Breaking Bad Typ.
Genau. Der militärische Pathos hält sich sehr zurück in dem Film.
Was?
Also, wenn man das jetzt mal vergleicht
mit sowas wie... Haben wir denselben Film gesehen?
Ja, haben wir. Wenn man vergleicht das mal mit Transformers 2 zum Beispiel.
Das habe ich verdrängt.
Vergleich das mal damit. Da ist das Militär ist ja ultra kompetent, ja, und kann alles, macht alles, ist überall gleichzeitig. Und in dem Film ist es ja schon so, dass die größtenteils aufs Maul kriegen. Weil ja am Ende diese schlimmste Szene für euch beide war ja das mit dem Wir werden alle sterben. Das war sehr theatralisch doof. Aber das macht der Film nicht. Ist mir jetzt gerade so am Ende auch aufgefallen, dass das Militärgelobhudel hält sich in Grenzen. Es ging. Und ich normalerweise reagiere ich das ist immer so mein Bauchgefühl. Gut, ich reagiere sehr sensibel auf dieses.
Es war auch nicht Tom Cruise dabei.
Also, ja. Es war nicht Michael Bay, ne? Also der sah aus wie ein Michael Bay-Film, aber es war ein anderer Direktor.
Das stimmt, es war dann doch nicht so viel Zeitlupe in die Kamera laufen, mit ernsten Gesichtern, die Fahnen schwenken, es läuft Stars and Stripes, wie heißt das Lied, was die immer spielen?
Na, das halt da.
Das da halt, was dann immer so läuft. Star Spangled Banner
heißt das. Das Enrico Palazzo-Lied.
Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich blicke milder jetzt, wo es vorbei ist, auf ihn zurück als auf so manche andere Filme im Nachhinein. Meine Wut hat sich recht schnell
also
gelegt.
Von all diesen, oh, teure Filme, die scheiße sind und bla bla bla, diese Flops, also das, was wir als Thema hier aufarbeiten mit der Konstellation. Der hat mir von all denen hat mir der wirklich am besten gefallen.
Was hatten wir denn noch?
Gods of Egypt? Wir hatten Gods of Egypt,
Gods of Egypt war schon geil.
Gods of Egypt war ja auch geil.
Eindeutig. Ich glaube, Mario kann bei Gods of Egypt den nicht verzeihen, dass das Ägypten nicht historisch korrekt.
Ihr verwechselt immer dieses Subjektive und Objektive. Ich wiederhole nochmal. Mir ist hier das.
Du hast nicht recht. Nein, ist ja okay.
Was hatten wir denn da?
Hab ja auch nur meine Meinung mit Max geteilt. Wir sind einer Meinung, Gods of Egypt war schon noch ein Ticken geiler
als halt
Battleship. Aber euch.
Oh, halt's Maul.
Ja.
Als nächstes dann John Carter, den ich bisher noch nie länger als 20 Minuten ausgehalten habe.
Die 2 Stunden, 11 Minuten, die fühlt man auch, finde ich. Also die spürt man am Ende des Films auch, aber
der Film ist nicht offensiv, also der beleidigt einen jetzt nicht
immer, irgendwie,
außer die Intelligenz.
Immer wenn er kurz davor war, mich zu verlieren, kam halt irgendwas, und so, okay, ah geil, jetzt spielen sie das Spiel. Oh geil, jetzt geht das Schiff so cool unter. Oh geil, jetzt kommt hier AC/DC und die Opa. Fall gut. Achso, die sollten ja hier immer wie...
Knapper Daumen rauf im Rahmen dieser Reihe.
Blaue Lichter aus den Raumschiffen, als unsere Kreuzer Seite an Seite standen und die Aliens gelandet sind. Was für eine Zeit, um Battleship zu spielen. Das ist die Art, wie wir uns beballern. Wir können nicht anders, denn wir haben kein Radar. Und wir müssen sie abschießen. Yay! Wir haben unseren Gegner gefunden in diesen komischen Aliens.
Ich versuche das. Was ist denn das für eine Melodie?
Das ist Rihanna.
Ach, ich kenne halt keine Rihanna. Sorry. Grüße gehen raus an Robert. Ja, ich kenne keine Rihanna-Songs, aber ich finde deine Bemühungen trotzdem lobenswert.
Ja, jetzt hast du sie ja erfolgreich unterbunden mit deinem Kram. Dann können wir jetzt auch gerade mal. Also schaut euch Battleship an, genießt Rihanna in 12 Jahre jünger und im Militäroutfit. Ja.
Max, möchtest du noch loswerden, was du uns gesagt hast?
Also, wir haben ja nicht gesagt.
Na, aber was ist denn mit Rihanna im Militäroutfit?
Ja, die sieht gut aus im Militär.
Na, da war eine andere Wortwahl. Da hast du nicht gesagt, die sieht gut aus.
Ja. Schnittig.
Ja,
Adrett.
Lassen wir mal so stehen.
Gewagt bis keck.
So zahm war es nicht formuliert, aber ja.
Ja, das so sagt stehen. der die ganze Zeit dieser blonden, dickbrüstigen Frau hinterhergegeiert hat. Also wirklich, hier immer so tun. Hier, da so ist er nämlich, der Moritz. Der Moralapostel, der angebliche. Aber vorher, oh ja, die Ass-and-Tit-Lady hat er sie immer genannt.
Also eine Frechheit. Lügen und
Verleumdung.
Backstabbing, also, ganz am Ende.
Auf jeden Fall, Battleship ist schon amüsanter als gedacht und doch weniger Pathos als gedacht. Ist natürlich großer Mist insgesamt, aber man kann es sich dann doch ganz lustig angucken.
Genau. Und Rihanna hat deutlich mehr zu tun als gedacht und sieht gut aus
in Uniform. Rihanna kann alles. Rihanna kann Radar, Rihanna kann Kanonen, Rihanna kann Dingy fahren und MG schießen.
Die kann ja auch mal deine Kanone. Ja,
wollte gerade sagen, die lässt Max bestimmt auch mal in seinen MG ran.
That's what you guys said.
Und in Uniform natürlich. Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.